Den Text lesen für die Verkündigung heute Morgen steht in 1. Könige 16. Und ich lese auch nochmal den Abschnitt, den wir gestern gehört haben. Also 1. Könige 16 von Vers 29 bis 17 Vers 16. Und Ahab, der Sohn Omris, wurde König über Israel im 18. Jahr Asas, des Königs von Juda. Und Ahab, der Sohn Omris, regierte über Israel in Samaria 22 Jahre. Und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen Jahwes, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Und es geschah, war es zu wenig, dass er in den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, lebte, dass er Isabel, die Tochter Etbals, des Königs der Sidonier, zur Frau nahm. Und er ging hin und diente dem Baal und warf sich vor ihm nieder. Und er errichtete dem Baal einen Altar im Haus des Baal, das er in Samaria gebaut hatte. Auch machte Ahab die Aschera. Und Ahab fuhr fort, Jahweh, den Gott Israels, zum Zorn zu reizen, mehr als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. In seinen Tagen baute Hiel, der Betheliter, die Stadt Jericho wieder auf. Um den Preis von seinem Erstgeborenen Abiram legte er ihren Grund und um den Preis von Segub, seinem Jüngsten, setzte er ihre Tore ein nach dem Wort Jahwes, das er durch Josua, den Sohn des Nun, geredet hatte. Und Elia, der Teschbiter aus Teschbe in Gilead, sagte zu Ahab, so wahr Jahweh, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, wenn es in diesen Tagen Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Und es geschah das Wort Jahwehs zu ihm, geh von hier fort, wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der vor dem Jordan ist. Und es soll geschehen, aus dem Bach wirst du trinken, und ich habe den Raben geboten, dich dort zu versorgen. Da ging er und tat nach dem Wort Jahwes. Er ging hin und blieb am Bach Krit, der vor dem Jordan ist. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend. Und aus dem Bach trank er. Und es geschah nach einiger Zeit, da vertrocknete der Bach, denn es war kein Regen im Land. Da geschah das Wort Jahwes zu ihm, mache dich auf, geh nach Zarpat, das zu Sidon gehört, und bleib dort. Siehe, ich habe dort einer Witwe befohlen, dich zu versorgen. Da machte er sich auf und ging nach Zarpat. Und als er an den Eingang der Stadt kam, siehe, da war dort eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Und er rief sie an und sagte, hol mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging, um es zu holen, rief er ihr zu und sagte, hole mir doch auch noch einen Bissen Brot in deiner Hand. Da sagte sie, so wahr Jahweh, dein Gott lebt, wenn ich einen Vorrat habe, außer einer Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Siehe, ich sammle eben ein paar Holzstücke auf, dann will ich hineingehen und es mir und meinem Sohn zubereiten, damit wir es essen und dann sterben. Da sagte Elia zu ihr, fürchte dich nicht, geh hinein, tu nach deinem Wort. Doch zuerst bereite mir dann einen kleinen Kuchen zu und bring ihn mir heraus. Dir aber und deinem Sohn magst du danach etwas zubereiten. Denn so spricht Jahweh, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht ausgehen und das Öl im Krug nicht abnehmen, bis auf den Tag, an dem Jahweh Regen geben wird auf den Erdboden. Da ging sie hin und tat nach dem Wort Elias. Und sie aß, und er und sie und ihr Haus Tag für Tag. Das Mehl im Topf ging nicht aus und das Öl im Krug nahm nicht ab, nach dem Wort Jahwes, dass er durch Elia geredet hatte. So, mein lieber Bruder, jetzt bist du dran.
Schön, was man bei euch so alles findet. Die ist doch von dir, oder?
Nee, nee, da habe ich vergessen. Die ist wohl gefunden worden, war bei euch im Auto, ja? Aber es hat sich wohl noch niemand gemeldet, dem diese Brille gehören könnte.
Gut, also gestern wurde ein Halstuch verloren, da hat sich der Eigentümer gefunden, eine Bibel wurde vergessen, das ist mittlerweile auch wieder zusammengekommen. Jetzt fehlt nur noch die Brille. Niemand? Gut. Interessante, vergessliche Gemeinde. Ich sehe, ich werde einige Texte wiederholen müssen. Wenn wir diesen Text gehört haben, und ich habe ihn ganz bewusst auch noch mal von Anfang an lesen lassen, diese Situation, dass das Nordreich immer weiter runterkommt, geistlich gesehen, dass der Ahab alles übertrifft, was vor ihm war, dass der sich in diesem Weg weg von Gott auch noch Verstärkung holt, noch die Isabel heiratet, und dass jetzt durch die Isabel, durch die Hochzeit mit der Isabel, in Israel eine Situation entstand, die es noch nie vorher gegeben hatte. Der Baalskult wurde als offizielle Staatsreligion in Israel eingeführt. Das war nicht nur das Nebeneinander, das es vorher gab, das war nicht nur vereinzelter Abfall. Hier wurde der Baalskult als offizielle Staatsreligion des Volkes Gottes eingeführt. Stellt euch vor, ihr hört in den Nachrichten, dass der Staat Israel den Islam als offizielle Staatsreligion einführt und auf dem Tempelberg jetzt eine große Moschee für Allah baut. Dann habt ihr die Situation, die damals geherrscht hat. Und dann könnt ihr etwas nachempfinden von dem, was es bedeutet hat, dass im Volk Gottes ganz offiziell Baal als der Gott des Volkes Gottes eingeführt wurde. Und wisst ihr, was das Schlimmste war? Es gab gar keinen nennenswerten Widerstand. Der Glaube war vorher schon so entleert, so ausgehöhlt, so oberflächlich, so flach geworden, dass der Kern so ausgehöhlt ist. Ein schöner, starker Baum, wenn der von innen so richtig porös wird. Und dann braucht man irgendwann nur noch mal so ein bisschen gegentappen. Dann bröselt der in sich zusammen. Und so war es ja auch. Von innen war der Glaube so ausgehöhlt, dass sich überhaupt kein Widerstand im Volk Gottes mehr regte, als man jetzt einfach mal Jahwe mit Baal vertauscht hat. Die große Mehrheit des Volkes ließ sich verführen, die Zeit verging, der Götzendienst verbreitete sich immer mehr und von Jahr zu Jahr wurde das gottlose Treiben schlimmer. Und irgendwo im Ostjordanland lebte ein Mann namens Elia. Und dessen Name war auch das Bekenntnis seines Lebens. Mein Gott ist Jahwe. Das heißt Elia übersetzt. Mein Gott ist Jahwe. Und das war das Bekenntnis dieses Mannes inmitten einer Umwelt, die komplett dem Baal anheimgefallen war. Da steht ein Mann mit seinem Namen, mit seinem ganzen Leben als Bekenntnis, mein Gott ist Jahwe. Ganz egal, was um mich rum vor sich geht, was die Menschen um mich rum sagen und denken, steht dieser Mann hin und geht nicht zum Standesbeamten und lässt sich umtaufen, sondern bleibt mit diesem Namen mittendrin in der Brandung stehen. Mein Gott ist Jahwe. Und dieser Elia stand im anhaltenden Gebet vor dem Angesicht Gottes. Sein ganzes Leben wird zusammengefasst in dem einen Satz, er war ein Mann, der vor dem Angesicht Gottes steht. Das war das Geheimnis, die Mitte, das Wesen, das Charakteristikum seines Lebens. Elia, ein Mann vor dem Angesicht Gottes stehend. Und da hat er ganz sicher die 5 Bücher Mose studiert, die damals ja schon vorlagen. Und da ist er ganz sicher auch an das Wort aus 5. Mose 11 die Verse 16 bis 17 gekommen, wo der Herr spricht: Hütet euch, dass euer Herz nicht verführt werde und ihr abweicht und anderen Göttern dient und euch vor denen bückt und der Zorn Jahwes wieder euch entbrenne und er den Himmel verschließe, dass kein Regen sei und der Erdboden seinen Ertrag nicht gebe und ihr bald aus dem guten Land vertilgt werdet, das Jahwe euch gibt. Oder in 5. Mose 28, Vers 23 bis 24, nochmal. Da wird für den Ungehorsam, den Abfall, den Götzendienst von Gott angesagt: Dein Himmel, der über deinem Haupt ist, wird Erz sein. Und die Erde, die unter dir ist, Eisen. Jahwe wird als Regen deines Landes Staub und Sand geben. So hatte der Herr gesprochen, unter Mose, durch Mose. So würde er mit seinem Volk verfahren, wenn es im Ungehorsam von ihm abfallen und anderen Göttern dienen würde. Und Elia liest dieses Wort. Und er sieht um sich rum. Das ist genau die Situation. Aber nichts geschieht. Gott tut scheinbar nichts. Gott schaut tatenlos zu. Es geht immer weiter bergab und Gott scheint nur tatenlos zuzuschauen. Doch Elia war ein Mensch, der vor dem Angesicht Gottes stand. Er betete zu Gott. Er hörte auf das Wort Gottes. Und er stand für Gott bereit, seinen Willen zu tun. Und nun lesen wir im Jakobus etwas ganz Erstaunliches über die Vorgeschichte von 1. Könige 17, Vers 1. Wir lesen, was dem vorausgegangen ist, was wir hier im Bericht des Königebuches nicht wiedergegeben finden. Aber Jakobus hat es uns durch den Geist Gottes mitgeteilt. Was ging diesem plötzlichen Geschehen von 1. Könige 17, Vers 1 eigentlich voraus? Und das lesen wir in Jakobus 5, den Versen 17 bis 18. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Darüber haben wir gestern gesprochen. Aus demselben Holz geschnitzt wie wir. Mit allen Höhen und allen Tiefen, mit allen Mutlosigkeiten, mit allem Trotz, mit allem Eigenwillen, mit aller Depression, mit allem hin und her geworfen sein. Das kommt so richtig in diesem Ausdruck Gemütsbewegungen zum Ausdruck. Elia war kein Supermann, kein Übermensch. Er war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir das so häufig kennen, an den Bewegungen unseres Gemüts, unserer Gefühle, unserer Gedanken. Aber dann geht es weiter. Dieser Mensch mit den gleichen Gemütsbewegungen wie wir, was tat dieser Mensch? Er betete ernstlich, dass es nicht regnen möge. Und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. 3 Jahre und 6 Monate, 70. Danielsche Jahrwoche. Nur mal für die prophetisch Interessierten unter euch. Taucht hier wieder auf. Das geht durch die ganze Bibel. 3 Jahre, 6 Monate. Aber das ist nicht mein Thema heute. Er betete ernstlich, dass es nicht regnen möge. Und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und wiederum betete er und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Kein Unterschied zu uns. Aber dann kommt etwas hinzu. Er betete ernstlich. Und wenn das hier so betont wird und wenn auch in den Versen vorher gesagt wird, das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist, dann wird doch hieraus schon deutlich, das Gebet nicht gleich Gebet ist. Es gibt ein Gebet, das bezeichnet die Bibel als ernstlich. Und es gibt ein Gebet, das bezeichnet die Bibel als offenbar nicht ernstlich. Und wir sollten uns einfach überprüfen, inwieweit unser Beten auf eine Ebene gelangt ist, in der wir zutiefst eigentlich beim Gebet gar nichts mehr von Gott erwarten. Das ist dann so ein Gebet, das mich manchmal an die Moslems erinnert. Da wird etwas formal runtergebetet, zu dem steht man auch innerlich, aber das alles hat dann so eine fatalistische Grundhaltung. Es kommt ja alles, wie Gott will. Da hat Gebet keinen ernstlichen, erwartungsvollen Hintergrund, Charakter mehr. Und wisst ihr, ich habe gedacht, wie Satan es immer wieder schafft, göttliche Wahrheiten in ihr Gegenteil zu verdrehen. Am Beispiel des ernstlichen Gebetes. Unser Herr, Gethsemane, er betet zu Gott und sagt, Herr, wenn es möglich ist, möge dieser Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern dein Wille geschehe. Das ist eine ganz wichtige, große Grundhaltung des Lebens und des Betens. Dass wir Gebet nicht missbrauchen als ein Mittel, womit wir Gott zu etwas zwingen wollen, wo wir Gott etwas abtrotzen wollen, was wir gerne möchten. Dass wir nicht versuchen, Gebet zu gebrauchen, um Gott in unseren Willen hineinzuzwingen. Und dann mit ihm noch zornig sind, wenn er unsere Gebete in diesem Sinne nicht erhört. Darum ganz wichtig, diese Lebens- und Grundhaltung, Herr, wenn es möglich ist, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst, dein Wille geschehe. Das ist großartig. Und gerade wenn ich an die Annelies denke, ne? Da kann man doch, was kann man da noch beten als Herr, wenn es möglich ist, dein Wille geschehe. Da kann man sich nur noch auf dieser Grundlage ganz in die Hand Gottes fallen lassen. Und so großartig wie das ist, es gibt doch keine biblische Wahrheit, die Satan nicht nehmen würde, um sie zu verdrehen und sie zu missbrauchen. Und so habe ich den Eindruck, dass häufig unser Gebet einen erwartungsvollen, ernstlichen Charakter zu Gott hin verliert und nur noch zu einem Dein Wille geschehe wird. Versteht ihr, das ist nicht mehr dasselbe, es sind dieselben Worte. Und es ist nicht mehr dasselbe, es ist nicht dasselbe, ob ich vor Gott auf den Knien liege, in Schweiß, in Tränen, ihn um etwas bitte und dann aber mich in seine Hand fallen lasse und sage, aber Dein Wille geschehe, ich will nicht meinen Willen durchdrücken. Das ist etwas anderes, als wenn ich ins Gebet reingehe und dann so pauschal hinhalte, dein Wille geschehe. Und in so einer fatalistischen Grundhaltung eigentlich das Gebet einstellen könnte, weil ich ja nur noch vor mir hertraue, dein Wille geschehe. Und der geschieht ja sowieso, also kann ich auch aufhören zu beten. Wozu soll ich noch beten? Geschieht ja sowieso, was Gott will. Versteht ihr, wie eine geistliche, tiefe Wahrheit von Satan missbraucht wird, um unser Gebetsleben zu torpedieren, dass es nicht mehr ernstlich im Sinne auch der Schrift ist. Mit einem ganzen persönlichen Erwartungshorizont an Gott. Ganz tückisch. Eine tiefe Wahrheit von Satan ist braucht, um uns in einen unbiblischen Fatalismus hineinzubringen und unser Gebet auszuhöhlen. Ernstlich beten. Das Interessante jetzt hier bei Elia ist nicht nur, wie er betet, nämlich ernstlich, sondern auch, worum er betet. Er betete ernstlich, dass es nicht regnen möge. Ja, was denn das? Die Bibel sagt klipp und klar, dass die Zeit der Dürre, diese 3,5 Jahre regenlose Zeit, ganz wesentlich verknüpft waren mit diesem Gebet des Elia. Aber wie kommt dieser Mann dazu, darum zu beten, dass es nicht regnen möge? Wie kann ein Mann, der sein Volk liebt, und das muss Elia getan haben, denn sonst wäre er kein Mensch gewesen, der vor dem Angesicht Gottes gestanden hat. Wie kann ein Mensch, der sein Volk liebt, darum beten, dass das Gericht Gottes über sein Volk kommt? Weil Elia allein im Gericht Gottes noch die Möglichkeit sah, sein Volk zur Umkehr zu bringen. Nur darum. Und das ist bis heute so. Nichts ist schlimmer, als wenn Gott einen Menschen in seinem Ungehorsam und Eigenwillen laufen lässt. Die Bibel spricht hier in Römer 1 zum Beispiel dreimal davon, und Gott hat sie dahingegeben, in ihren Eigenwillen, ihren Willen zu tun, ihre Lüste auszuleben. Es ist das schlimmste Gericht Gottes über einen Menschen, wenn er diesen Menschen laufen lässt, in seinem Eigenwillen, in seinem Ungehorsam. Etwas Schlimmeres gibt es nicht, als dieses Dahingegeben in die Verstocktheit und den Eigenwillen des Herzens. Und das ist für mich persönlich bis heute auch das Schlimmste, wenn ich dann im Raum der Gemeinde Menschen sehe, die an irgendeiner Stelle ihres Lebens abdrehen, einen eigenen, einen Ungehorsamsweg gehen, den immer weitergehen, sich völlig verändern, all das, was vorher Gott in ihrem Leben gewirkt hatte, das geht alles verloren. Sie verlieren die ganze geistliche Substanz und so wie sie mal zum Glauben gekommen sind und diese erneuernde Kraft des Heiligen Geistes in ihr Leben hineinkam und sie verändert hat, somit einmal dreht sich das jetzt wieder um. Und sie verändern sich wieder, aber jetzt quasi rückwärts. Sie verlieren all das, was eigentlich Gott in ihnen gewirkt hatte. Und ich stehe daneben und sehe diese grauenvolle Mutation eines Menschen, die so als schleichender Prozess dann eintritt. Und dann denke ich, Herr, warum greifst du nicht ein? Und dann geht es so weit, dass ich sage, Herr, schlag doch dazwischen. Dann schlag doch wenigstens dazwischen. Dann schlag doch drein, damit sie wieder zur Besinnung kommt und wieder zu dir zurückfindet. Nur guck doch bitte nicht nur zu, lass sie nicht nur laufen. Und so ähnlich muss es Elia mit seinem Volk gegangen sein. Er sieht Jahr um Jahr, wie es abwärts geht und Gott tut nichts. Und jetzt denkt er, okay, in der Bibel steht doch, wie Gott handeln möchte. Und dann bittet er seinen Gott, doch nicht länger zuzuschauen und sein Volk heimzusuchen durch Gericht. Seht, das ist immer unser, bei euch ja weniger, aber das ist so weitläufig, ein falsches Verständnis von Gericht. Als würde es Gott beim Gericht in erster Linie um Vergeltung gehen. Jedes Gericht Gottes trägt den Charakter von Heimsuchung. Und im Deutschen hat dieser Begriff ja auch diesen Doppelcharakter. Heimsuchung ist eigentlich immer was Schlechtes, was Schlimmes. Irgendeine Katastrophe ist eine Heimsuchung. Den hat aber eine Heimsuchung getroffen. Und doch haben wir in diesem Begriff schon die positive Sinngebung. Heimsuchung heißt, da soll jemand nach Hause gesucht, heimgesucht werden. Und so ist Gericht Gottes von außen Heimsuchung, aber vom Wesen nach eben nach Hause suchen eines Menschen. Da führt Gott einen Menschen durch Gericht in Zerbruch hinein, um ihn zur Buße und zur Umkehr zu führen. Und Elia kennt diese Gerichtsverheißung, die Gott in seinem Wort niedergelegt hat. Und er bittet Gott um Erfüllung dieser Gerichtsverheißung, um sein Volk in den Zerbruch zu führen, heimzusuchen und wieder in die Umkehr. Das ist der Grund, warum Elia ernstlich bittet, dass es nicht regnen möge. Und Gott erhört ihn. Gott verknüpft Anfang und Ende dieses Gerichtsweges mit dem Gebet des Elia. Sowohl den Anfang als auch das Ende verknüpft er mit dem Gebet des Elia. Und weil Elia so priesterlich auf der einen Seite an dem Unglauben seines Volkes litt und auf der anderen Seite so kompromisslos zum Wort und Willen Gottes stand, weil er also wirklich die Brücke schlagen konnte zwischen Mitleiden an der Sünde der anderen und unverbrüchlicher kompromisslosem Gehorsam Gott gegenüber. Und weil er dann auch bereit war, vor Gott, vor seinem Angesicht stand, seinen Willen auch zu erfüllen.
Deshalb nimmt Gott jetzt den Elia und sagt, geh du hin zu Ahab und verkünde ihm dieses Gericht. Das ist der Hintergrund, das ist die Vorgeschichte. Dieses in 1. Könige 17, Vers 1 so unerwartet aus dem Nichts kommenden Auftreten des Propheten Elia. Diese prophetische Gerichtsankündigung, dazu Ahab in den Palast zu gehen, sich vor den hinzustellen und mit einmal zu sagen, so wahr Jahwe lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. So vor den Ahab hinzutreten, das verlangte viel Mut von Elia. Stellt euch das vor, was für ein Mut das erforderte. Aber hier zeigt sich eben wieder, dass Elia ein Mensch war, der vor dem Angesicht Gottes stand. Er kam aus dem Verborgenen vor dem Angesicht Gottes stehen heraus. Und wer vor dem allmächtigen Gott steht, der kann auch vor Menschen hinstehen. Und wer Gott fürchtet, der braucht sich vor Menschen nicht zu fürchten. Und wer Gott ins Angesicht schauen darf, der braucht vor keinem Menschen die Augen niederzuschlagen. Und so ist die Wurzel aller Menschenfurcht eigentlich in mangelnder Gottesfurcht zu sehen. Warum zittern wir oft so, wenn wir in Situationen kommen, wo ein klares, mutiges Bekenntnis gefragt ist? Warum kriegen wir diesen Schlottermann? Fangen so an zu eiern. Warum? Haben wir vor den Menschen mehr Angst? Sind sie uns realer als der Gott, vor dessen Angesicht wir stehen? Ist die Wirklichkeit dieses Gottes, vor dem wir leben und in dessen Auftrag wir auf dieser Welt sind, ist die uns nur so in zweiter Linie real? Ist eigentlich diese sichtbare Welt und die Menschen uns viel realer? Das liegt dann daran, dass wir noch keine Menschen sind, die vor dem Angesicht Gottes stehen, für die das eine Lebenshaltung geworden ist, vor dem Angesicht Gottes zu stehen. Die werden noch völlig beeindruckt und gefangen von der sichtbaren Welt. Die haben noch nicht begriffen, dass die Wirklichkeit Gottes viel realer ist als alles, was wir mit den Augen sehen und mit den Ohren hören können in dieser Welt. So plötzlich, wie Elia gekommen ist, so plötzlich verschwindet er auch wieder. Der nächste Auftrag Gottes an Elia lautet in Vers 3, verbirg dich am Bache Krit, der vor dem Jordan ist. Elia kommt aus der Verborgenheit eines Lebens vor dem Angesicht Gottes. Er richtet für einen kurzen Moment seinen prophetischen Auftrag aus, tritt in die Öffentlichkeit und wird von Gott wieder in die Verborgenheit eines Lebens vor seinem Angesicht zurückgeschickt. Gottes Gerichtshandeln und die Erfüllung seines prophetischen Wortes geschehen nicht kurzfristig, nicht mit einem großen Schlag, sondern sind hier auf einen langen Zeitraum angelegt. Und für Elia heißt das wieder vor allem eins: Warten. Warten. Das, was wir alle am liebsten tun. Warten. Weiter vor dem Angesicht Gottes stehen bleiben. Weiter auf den nächsten Schritt, den nächsten Auftrag von Gott zu warten. Und hier wird uns ein Geheimnis geistlichen Lebens und göttlicher Führung klar. Gott zeigt uns immer nur den nächsten Schritt. Immer nur den nächsten Schritt. Wo wir doch so gern schon das Ziel des ganzen Weges sehen würden. Nur den nächsten Schritt. Und wir können um die Ecke nicht rumsehen, wie dieser Weg weitergeht. Und das macht uns oft so mutlos. Und Gott zeigt uns nur den nächsten Schritt und wir wissen nicht, wie es danach weitergehen soll. Aber diesen nächsten Schritt sollen wir nun auch im Vertrauen und im Gehorsam gehen. Nur dann,
Wenn wir diesen nächsten Schritt, den Gott uns offenbart hat, wenn wir den im Vertrauen und im Gehorsam auch gehen, dann wird Gott uns weiterführen, Schritt für Schritt an sein Ziel. Von einem Schritt des Gehorsams und Vertrauens zum nächsten Schritt des Gehorsams und Vertrauens. Gott zeigt uns nicht, wo der Weg gleich hingeht. Er zeigt uns nur den nächsten Schritt. Und es kommt alles darauf an, dass wir diesen nächsten Schritt, den Gott uns geoffenbart, gezeigt hat, dass wir den jetzt gehen, auch wenn wir nicht wissen, wie der übernächste sein soll. Und viele Wege werden nicht gegangen, weil dieser erste, nächste Schritt nicht getan wird. Von Elia lesen wir in Vers 5, und er ging hin. Und dort bleiben, wo Gott uns hingestellt hat. Vor dem Angesicht Gottes stehen bleiben und auf den nächsten Schritt zu warten. Das ist der Weg Gottes mit uns. Dabei war hier von vornherein klar, dass die göttliche Unterbringung am Bache Krit nur eine Übergangslösung darstellen konnte. Der Bach Krit war ein Winterbach, der auch darauf angelegt war, bei Trockenheit zu versiegen. Es war von vornherein klar, als Gott Elia zum Bache Krit gesandt hat, das ist nur eine vorübergehende Übergangslösung. Da konnte Elia auf lange Frist nicht bleiben. Das war von vornherein klar. Warum dieses zwischengeparkt werden? Warum nicht gleich den richtigen, dauerhaften Standort? Warum zwischenparken? Warum nicht eine dauerhafte, langfristige Lösung des Versorgungsproblems? Weil es Gott eben nicht nur um die Lösung unserer äußeren Lebensprobleme geht, sondern um innere Umgestaltung. Gott möchte nicht nur unsere äußeren Lebensprobleme lösen, sondern er möchte uns zu Menschen des Glaubens machen. Das ist das, worum es ihm in erster Linie geht. Und für Elia ist diese Glaubensschule am Bach Krit eine Zeit täglicher, bewusster Abhängigkeit von Gott. Und der ebenfalls täglichen Erfahrung, dass Gott Tag für Tag da ist und für ihn sorgt. Elia hat nur das Verheißungswort Gottes. Ich habe den Raben geboten, dich da selbst zu versorgen. Das ist alles, was Elia hatte. Ich habe den Raben geboten, dich da selbst zu versorgen. Und mit diesem Wort Gottes setz dich fröhlich an den Bach Krit und warte. Da war keine Speisekammer, kein Kühlschrank, kein Netz, kein doppelter Boden, keine Absicherung, nichts. Null Absicherung. Mein Magen knurrt, ich kann nirgends reingreifen. Ich kann nur nach oben schauen. Höre ich die Flügel schon schlagen? Kommen die Raben schon? Ich kann nicht heute einkaufen für die nächsten 2 Wochen, sondern jeden Tag diese selbe Abhängigkeit. Kommen sie? Höre ich ihre Flügel? Und das ist etwas ganz Besonderes. So wird hier jeder Tag für Elia zu einer Gotteserfahrung. Und das ist eine Glaubensschule, in der Elia weiter vorbereitet wird für die große Auseinandersetzung auf dem Karmel. Ein Glaubensmensch, den Gott in diese Karmelsituation hineinstellen kann. Ein Glaubensmensch fällt nämlich nicht einfach fertig vom Himmel. Das müssen wir uns klar machen. Gott macht uns nicht zu Glaubensmenschen, indem er sagt, sei ein Glaubensmensch.
Und dann sind wir es, wie durch ein Wunder von jetzt auf sofort zu 100%. So wird niemand zum Glaubensmenschen. So macht Gott es nicht. Sondern Schritt für Schritt, Stück für Stück, in der Glaubensschule Gottes gestaltet er uns um und möchte uns zu Glaubensmenschen machen. Und sehen wir auch unser Leben einmal in diesem Licht. Wenn Gott uns in Situationen der besonderen Bedürftigkeit, der besonderen Hilflosigkeit hineinführt, dann möchte er uns näher in die tägliche, bewusste Abhängigkeit von sich führen. Er möchte uns die tägliche Erfahrung seines Durchtragens, seiner Hilfe, seines Versorgens schenken. Wenn Gott uns äußere Sicherheiten entzieht, dann möchte er selbst die Sicherheit unseres Lebens werden. Das ist das Geheimnis hinter allem. Und wir in unserem Leben haben so viele Sicherheiten. Wer von euch hat Gott erlebt in der Frage von Ernährung? Haben wir Gott doch überhaupt nicht nötig? Geld? Wie in wie vielen Dingen sind wir so abgesichert, dass Gott hier eigentlich aus allen Bereichen verschwindet, weil wir ihn hier scheinbar gar nicht mehr brauchen? Und dann führt Gott einen Menschen mal ganz bewusst in eine Situation der Hilflosigkeit, der Bedürftigkeit, wo wir mit einmal merken, hey, ich lebe ja jede Minute, jede Sekunde von deiner Gnade. Ich brauche dich ja zu allem, was ich tue. Ich habe einen sehr an die Substanz gehenden Beruf. Und ich gehe oft auf dem Weg zur Arbeit in meine Hauptverhandlung, wo nichts vorhersehbar ist, wie das laufen wird. Eigentlich jedes Mal in diesem Gebet zu Gott, Herr, hilf, trag durch, schick deine Raben. Und erfahre immer wieder so wunderbar seine Durchhilfe, dass dann schon Protokollführer und andere mich fragen, Herr Steuer, bei ihm ist ja immer unglaublich, wie so die Dinge laufen. Das ist einfach Tag für Tag dieses Bewusstsein, ich brauche dich alle Zeit. Ich kann ohne dich nichts. Ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt der Herr. Ich kann eine Menge ohne ihn tun. Aber nichts mit Ewigkeitswert. Nichts, was bleibt. Das kann ich nur mit ihm tun. Und so wird hier ein Mensch durch den Entzug äußerer Sicherheiten, durch ein hineingeführt werden in eine Situation der Hilflosigkeit und der Bedürftigkeit in der Glaubensschule Gottes wieder ganz auf Gott geworfen. Und Gott sagt, indem er uns die Krücken unseres Lebens weghaut, sagt er, ich möchte die Sicherheit deines Lebens sein. Und wenn er uns den Kühlschrank wegrückt aus unserem Leben, dann nur, damit wir lernen, nach oben zu schauen und auf Gottes Raben zu warten. Also Gott tut uns nichts Böses, wenn er uns diese Dinge entzieht, sondern das ist eine Einladung, ganz nah zu ihm hinzukommen. Und wer von euch gerade nicht in so einer Situation der Bedürftigkeit und Hilflosigkeit steht, den ruft Gott vielleicht jetzt dazu und sagt, du, dann sei doch mal mein Rabe. Dann sei doch mal mein Rabe. Dann lass dich doch von mir mal schicken, ein bisschen Brot und ein bisschen Fleisch abzuladen, bei dem da. Der braucht mal ein bisschen finanzielle Unterstützung. Oder der braucht meinen Anruf, meine Einladung. Sei doch mal mein Rabe. Ist nicht das Schlechteste, der Rabe Gottes in seinem Auftrag an Menschen zu sein. Aber nicht nur um Elia ging es in dieser Zeit am Bach Krit. Es ging Gott bei diesem Zwischenparken am Bach Krit auch um eine arme Witwe in der phönizischen Stadt Zapat. Die hatte nämlich noch zu viel Mehl und zu viel Öl in ihrem Topf. Die war nämlich noch nicht bereit für die große Gotteserfahrung ihres Lebens. Hier musste die allgemeine Trockenheit, das Gericht erst noch sein Werk tun Und diese Witwe auf eine Handvoll Mehl und ein paar Tropfen Öl im Krug reduzieren. Diese Witwe musste erst empfangsbereit gemacht werden für den Tag, an dem Gott Elia zu ihr schicken konnte. Sie hatte noch zu viel. Sie war noch nicht bereit für das, was Gott ihr schenken wollte. Und auch darum musste Elia am Krit warten, bis Gott mit dieser Witwe so weit war, dass er Elia zu dieser Witwe senden konnte. Mir geschieht das so oft, dass ich mit Menschen zu tun habe, für die ich auch bete und für die ich hoffe, und ich merke, die sind noch gar nicht empfangsbereit. Die sind für Gott, für sein Evangelium noch überhaupt nicht empfangsbereit. Die haben noch zu viel. Oder sie denken, dass sie noch zu viel haben. Und da muss auch erst in ihrem Leben der Tag kommen, an dem ihr Leben in so eine Zeit der Trockenheit hineingeführt wird, wo sie dann offen werden für das Reden Gottes. Und das ist wichtig, dass wir erkennen, gut, dann ist die Zeit heute bei diesem Menschen noch nicht reif, aber ich bleibe dran im Gebet und im Gespräch mit diesem Menschen und warte auf diesen Tag, an dem auch dieser Mensch empfangsbereit wird für Gott. Und dann passiert vielleicht, dass jemand stirbt, dass eine Katastrophe hineinbricht, keine Ahnung. Und dann öffnet sich das Zeitfenster für das Reden Gottes im Leben eines Menschen. Und dann ist schön, wenn man da ist und wenn man hier das Evangelium bezeugen kann. Also, es ist oft eine Frage der Empfangsbereitschaft eines Menschen, der Zeit, dass Gott jetzt jemand ansprechen kann. Vers 9, mache dich auf, geh nach Zarpat, das zu Zidon gehört, und bleibe da selbst. Siehe, ich habe da selbst einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Und Elia machte sich auf und ging nach Zarpat. Elia macht sich auf. Elia geht wieder den nächsten Schritt, den Gott ihm zeigt. Und das ist ein echter Glaubensschritt, denn er soll nach Phönizien gehen. Und das war das Herkunftsland der Isabel. Er geht sozusagen in die Höhle des Löwen, an gefährlichste Stelle. Und Gott stattet Elia auch nicht gerade mit üppigen Informationen aus. Das muss man schon sagen. Elia erfährt nur, dass Gott einer Witwe geboten hat, ihn zu versorgen. Und alles Nähere bleibt unklar. Ich habe da selbst einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Wen, Herr? Wie soll ich sie erkennen? Wo soll ich ihr begegnen? Nichts. Eine Fülle von Fragen, die bereits jetzt schon klar sind, die liegen schon auf dem Tisch. Und Gott sagt nur einfach, geh mal nach Zarpat. Hab deiner Witwe geboten. Wieder nur den nächsten Schritt. Und alle Fragen, die sich sofort damit verknüpfen, bleiben unbeantwortet. Nicht eine Info mehr. Nur Zarpat, Witwe, gehen. Alles andere kommt später. Das hat etwas damit zu tun, dass Gott uns gerne an seiner Hand auch führen und halten möchte. Wenn er uns so mit allem ausstattet, dann sagen wir Danke und dann geht's los. Und dann leben wir für uns hin. Und Gott möchte, dass wir vor seinem Angesicht stehen bleiben. Dass wir nicht, weil wir nun alles wissen, so alleine losmarschieren. Das ist immer wieder der Grund, warum Gott uns nur den nächsten Schritt zeigt, um uns ganz nah bei sich zu halten. Auch die Witwe weiß noch nichts von ihrem Glück. Ich habe da selbst einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Das ist eine Formulierung so ganz göttlich vorausschauender Art. Gott ist bereits am Wirken. Gott hat schon alles vorbereitet. Er ist bereits dabei, die Wege dieser beiden zusammenzuführen. Aber die Beteiligten selbst tappen noch völlig im Dunkeln. Elia genauso wie die Witwe. Gottes Programm läuft schon. Er ist schon längst dabei. Aber die beiden haben keine Ahnung, was sich da von Gottes Seite aus in ihrem Leben schon anbahnt. Und dann finden die beiden auf ganz erstaunliche Weise zusammen. Zunächst die äußere Fügung Gottes. Genau in dem Moment, Wo Elia am Stadttor ankommt, befindet sich auch die Witwe dort, um Holz zu sammeln. Das ist göttliche äußere Führung. Auf den Punkt genau fügt Gott es so, dass die Wege der beiden sich kreuzen. Ja, das erleben zwei Menschen ihr ganzes Leben lang und dann führt Gott es so, dass sie auf den Punkt genau an der Stelle vor dieser Stadt sich treffen. Das ist göttliche Planung. Witwen waren äußerlich an ihrer Kleidung als Witwen zu erkennen. Das ist der zweite Punkt. Und dann weiß Elia noch, als ein Mensch, der vor dem Angesicht Gottes steht, bei Gott gibt es keinen Zufall. Das ist Punkt 3. Und aus diesen drei Punkten gewinnt Elia den Anstoß und sagt, Mann, dann sollte ich diese Frau mal ansprechen. Mir hat ein Bruder mal gesagt, oh Mann, ich erwarte Gottes Führung immer so, ich glaube, ich hätte die Witwe nicht angesprochen, sondern hätte gewartet, bis die mich anspricht. Das kommt eben dann auch dazu, dass man nicht so in eine fatalistische Passivität hineinrutscht, sondern dann gilt es auch, Mann, die begegne ich gerade hier, ist eine Witwe, spreche ich doch mal an, wird doch kein Zufall sein, teste ich doch mal ab, ob das nicht genau die ist, die mir von Gott bereitet ist. Also da kommt auch eine menschliche Aktivität dazu, ganz natürliche Art. Er spricht sie an. Und weil es um die Versorgung geht, knüpft Elia auch genau hier an. Vers 10, er rief zu ihr und sprach, hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging, um es zu holen, rief er ihr zu und sprach, hol mir doch auch ein bisschen Brot in deine Hand. Und sie sprach, so wahr Jahwe, dein Gott lebt, wenn ich einen Kuchen habe, außer einer Handvoll Mehl im Topf, ein wenig Öl im Krug. Sieh, ich lese ein paar Holzstücke auf und will hineingehen, es mir und meinem Sohn bereiten, dass wir essen und dann sterben. Die Bitte nach Wasser lag offensichtlich noch im Möglichkeitsbereich der Witwe. Wasser hatte sie offenbar noch ausreichend zur Verfügung. Die Bitte nach Wasser lag im Möglichkeitsbereich der Witwe. Und sie ist bereit, das ihr Mögliche zu tun und für Elia Wasser zu holen. Das ist ja auch schon gar nicht selbstverständlich, oder? Dass wir das tun, was uns eigentlich möglich ist? Schon, das ist viel. Wenn ein Mensch das tut, was ihm möglich ist, wie oft bleiben hinter dem zurück, was uns eigentlich möglich wäre. Aber Elia geht jetzt noch einen Schritt weiter. Er bittet um Brot. Und mit dieser Bitte stößt er in den absoluten Mangelbereich dieser Witwe vor. Sie hat nichts mehr. Nur noch eine Mahlzeit für ihren Sohn und sich dann aus. Und Elia bleibt bei seiner Bitte. Und er steigert sie noch. Vers 13, fürchte dich nicht, geh hin, tu nach deinem Wort, doch bereite mir zuerst einen kleinen Kuchen und bring ihn heraus und dir und deinem Sohn bereite danach. Denn so spricht Jahwe, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht ausgehen und das Öl im Krug nicht abnehmen, bis auf den Tag, da Jahwe Regen geben wird auf den Erdboden. Merkt ihr, was in diesem Satz steckt? Bereite mir zuerst einen kleinen Kuchen, bring ihn mir heraus. Dir und deinem Sohn bereite danach. Diese Forderung klingt doch hochgradig egoistisch, geradezu unchristlich. Mir zuerst. Aber wir müssen genau hinhören, was wie ein Fordern aussieht, ist tatsächlich ein Geben. Nochmal, was wie ein Fordern aussieht, ist tatsächlich ein Geben. Elia fordert im Namen Gottes den letzten Rest an Mehl und Öl, den diese Frau hat. Und sagt ihr im Gegenzug, die vollständige Versorgung bis zum Ende des göttlichen Gerichtes zu. Die Dürrezeit des göttlichen Gerichts. Die Zeit der Verborgenheit des Elia am Bach Krit, diese Zeit hat die Witwe auf eine Handvoll Mehl und ein bisschen Öl im Krug reduziert. Und jetzt kommt das Härteste. Selbst dieses bisschen ist noch zu viel. Zwischen der Witwe und einer großen Gotteserfahrung steht noch genau dieser kleine Rest an Mehl und Öl. Nur wenn die Witwe im Vertrauen auf das Verheißungswort Gottes bereit ist, auch diesen letzten migrigen Rest an eigenem herauszugeben. Nur wenn die Witwe auf dieses mir zuerst Gottes eingeht, dann wird sie auch die Erfüllung der Verheißung erleben und erfahren, dass Mehl und Öl ihr nicht ausgehen werden. Das Fordern Gottes ist also in Wirklichkeit das Angebot Gottes, Besseres zu schenken. Und an dieser Grundkonstellation hat sich bis heute nichts geändert. Wo wir eigenes festhalten, den migrigen kleinen Rest, wo wir das festhalten, machen wir keine Gotteserfahrung. Mit unseren eigenen Gedanken und Plänen blockieren wir die Gedanken und Pläne Gottes für unser Leben. Nicht unsere Schwäche, sondern unsere Stärke. Nicht unsere Armut, sondern unser Reichtum sind unser Problem vor Gott. Jeder, der diese Witwe gesehen hätte, mit ihrem migrigen Rest Mehl und Öl, der hätte gesagt, das Problem dieser Witwe ist, die hat zu wenig. Und Gott sagt, das Problem dieser Witwe ist, sie hat zu viel. Und erst, wenn sie diesen letzten Rest an eigenem bereit ist, Gott hinzugeben, dieses mir zuerst Gottes für ihr Leben zu akzeptieren, dann wird die Tür aufgehen für den großen Segen Gottes und für Erfahrungen mit Gott, wie sie sie noch nie in ihrem Leben gemacht hat. Es geht nicht darum, Gott aus unserem Möglichkeitsbereich, unseren Überfluss zur Verfügung zu stellen, sondern es geht Gott darum, dass wir ihn an den Mangelbereich unseres Lebens lassen, dass wir das mir zuerst Gottes zur obersten Priorität unseres Lebens machen. Neutestamentlich hat unser Herr das ausgedrückt in Matthäus 6, Vers 33. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Das ist genau das, was diese Geschichte uns hier sagen will. Und wo wir das umdrehen und Gott nur das geben wollen, was nach unserer eigenen Befriedigung, nachdem wir unsere Bereiche Familie, Arbeit, Hobbys, wenn wir die abgearbeitet, abgelebt haben, was dann übrig bleibt in unserem Topf an Mehl und Öl, an Zeit, Kraft und Geld, das geben wir dann Gott. Das ist verkehrt rum. Da drehen wir es genau um. Nicht das, was übrig bleibt, nachdem wir so unser Leben gelebt haben, sondern mir zuerst. Mir zuerst. Und wir müssen uns auch immer wieder klar machen, dass das Fordern Gottes, was wir manchmal so als bedrohlich empfinden, dass da Gott an unser Leben eine Forderung heranstellt und wir zucken zurück und haben Angst. Wir verlieren was. Dass wir das Fordern Gottes grundsätzlich als ein Geben wollen Gottes erkennen. Dass wir uns immer wieder klar machen, dass das Fordern Gottes in Wirklichkeit ein Geben Gottes ist. Er möchte uns mehr, er möchte uns Besseres geben als das, was wir so krampfhaft festhalten. Und dass wir uns im Festhalten unseres eigenen nur selbst berauben. Wir lesen von der Witwe, sie ging hin und tat nach dem Wort Elias. Und sie aß, er und sie und ihr Haus viele Tage. Das Mehl im Topf ging nicht aus, das Öl im Krug nahm nicht ab, nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Sie hat diesen Schritt gewagt. Und diesen letzten Rest rausgegeben. Und wir? Wir stehen jetzt vor der Frage, wie wir es mit dem Mehl und Öl unseres Lebens halten wollen. Amen. Wir beten. Herr, wir bitten dich darum, mach du uns zu Glaubensmenschen. Lass du uns nicht in unserer eigenen Fleischlichkeit dahin vegetieren mit ein bisschen christlichem Anstrich, sondern verändere uns von Grund auf, gestalte uns in das Bild deines Sohnes, mach uns zu Menschen des Glaubens, zu deiner Ehre, zu deiner Freude, zu deiner Herrlichkeit. Danke, Amen.